Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab $1 im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Retro-Kompott-Podcast-Audio-Stammtisch Nummer 86. Stimmt das?
87. Ich hoffe.
Oh nein, Nummer 87. Wir treffen uns ja hier immer einmal die Woche am Freitag, um über retro-bezogene Themen zu reden. Und jeder kann mitmachen bei Teamspeak. Die Anleitung dafür gibt es auf www.retrokompott.de unter Audio Stammtisch. Und heute mit dabei sind der Amiga Master. Hallo, Marcel.
Hallo und einen schönen guten Morgen. Diesmal bin ich wach, nicht wie letzte Woche.
Ja, dann haben wir noch jemanden hier, der ist neu, der Erch Salis. Bist du auch da? Okay, der ist erstmal noch stumm, vielleicht kommt er ja später noch hinzu. Und dann haben wir natürlich auch den Ingo wieder, den Page voll 2000. Hallo.
Ja, hallo. Ich hoffe, ich bin diesmal nicht übersteuert. Ich habe mein Mikrofon auf 59% ausgepegelt und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie ich rüberkomme.
Ja, toll. Und dann haben wir noch den Sebastian, den Dark Metraton. Hallo.
Ja, einen schönen guten Abend. Hallo.
Ja, und meine Wenigkeit, der RSN 8887, also der Arne. Ja, wie geht's euch? Was habt ihr auf dem Herzen?
Tja, ich glaube, das, was alle haben, oder? Xbox oder PlayStation?
Tja.
Ausverkauft sind ja alle.
Schon wieder. Ich bin auf jeden Fall Microsoft fremdgegangen.
Ja, ausverkauft sind ja beide, ne, die Vorbestellermengen. Auch wenn Microsoft vorher noch gesagt hat, das passiert uns nicht. Naja, es hat auch nicht lange gedauert und sie waren ausverkauft.
Ja, und ich bin aus Frackigkeit zur dunklen Seite gewechselt, irgendwie aus Versehen.
Aus was?
Aus Frackigkeit.
Frackigkeit, okay.
Ja, kennst du das nicht, das Wort?
Ich kenne das nur aus Battlestar Galactica, Frack.
Nee, das hat damit nichts zu tun.
Die also sagen ja mal Frack statt.
Aus Trotz, also bin ich dann halt, weil ich hatte erstmal versucht, oder fangen wir erstmal an. Wir hatten ja, wann war das die Vorstellung? Das war ja vorletzte Woche, oder als die PlayStation 5 vorgestellt worden ist. Und da hatte ich ja mit dir, Arne, und mit Danny, da haben wir ja zusammen die Präsentation geschaut und wir waren irgendwie ein bisschen frustriert und haben eigentlich nur gemeckert. Und ich bin ja da reingegangen und ich habe gesagt, ey, ich will mir eine kaufen. So, und ich habe mich dann irgendwie so runtergezogen und ich habe dann am Schluss ganz vergessen, die wichtige Frage zu stellen, ab wann kann man die überhaupt kaufen? So, dann bin ich ins Bett gegangen, stehe am nächsten Morgen auf, ja, PlayStation ausverkauft. Denke ich, wie, kann ja nicht sein. Naja, auf jeden Fall war es dann weg. Und das gleiche Spielchen habe ich dann halt auch bei der Xbox versucht. Da wollte ich dann halt auch einfach mal mitbieten. Und ja, war auch dann direkt ausverkauft bei mir. Bis auf im Microsoft Store. So, und da habe ich dann ab 9 Uhr morgens ungefähr, ja, 10 Stunden drin rumgehängt und immer auf Kaufen geklickt, die Kreditkarten gewechselt. Ja, und irgendwann mal so abends um 18.30 Uhr, da kam ich dann durch und hatte plötzlich eine gekauft. Ja, und da war ich erstmal baff. Dann habe ich mir überlegt, ja, brauche ich denn überhaupt eine? Wollte ich die überhaupt kaufen? Aber naja, der Danny hat mich auch sowas von, wie soll man sagen, heiß gemacht mit seinem Ultimate Game Pass. Da bin ich halt echt mal gespannt, weil es ist ein ganz anderes Universum, was ich jetzt so von der PlayStation-Seite eigentlich nicht kenne. Vor allem, da gibt es ja halt auch wirklich viele Spiele, die man halt auf der PlayStation auch teuer kaufen muss, die man dann sogar schon von Anfang an teilweise umsonst spielen kann. Und das finde ich halt schon klasse. Und es gibt ja so einen Trick, wie man diesen Battle Pass relativ günstig, nicht Battle Pass, Game Pass, relativ günstig bekommen kann. Und das will ich auch mal versuchen. Und dann habe ich mir halt dann für ein paar Jahre zumindest ein Paket gesichert, wo ich dann einigermaßen günstig so eine gewisse Spielebasis abdecken kann. Natürlich möchte ich mir die PlayStation 5 auch kaufen, weil dann gibt's ja auch wieder die Exklusivtitel. Da kommt man einfach nicht drum herum. Die möchte ich auch spielen. Allerdings, so in diesem Jahr gibt's ja noch nichts ja Besonderes, wo man jetzt unbedingt eine PlayStation 5 haben muss. Es gibt jetzt halt vielleicht einige interessante Spiele wie Cyberpunk, aber die kann man sich genauso gut dann wahrscheinlich auf der Xbox auch kaufen. Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass die jetzt, also die Spiele von den Third-Party-Herstellern, dass die halt auch nicht besonders durch diese schnelle SSD von der PlayStation profitieren, weil die werden ja halt quasi für alle Konsolen gleichermaßen gefertigt. Ja, also deswegen glaube ich auch, dass diese Third-Party-Titel wahrscheinlich auf dieser Xbox Series X sogar noch am besten aussehen. Es sei natürlich.
Nabend.
Hallo. Es sei natürlich denn, dass jetzt halt irgendwie, also Sony mit Exklusivtiteln, also die speziell halt für die PlayStation optimiert, da kann man wahrscheinlich noch einiges aus der PlayStation rausholen. Also da bin ich überzeugt. Aber so die Standard-Third-Party-Titel, glaube ich, eigentlich von der Rechenleistung sind auf der Xbox Series X besser aufgehoben. Wobei ich glaube nicht, dass der Unterschied so riesig sein wird.
Ja, geht ja gleich richtig in die Vollen.
Ja, ich musste erstmal mein Leid klagen, ja, weil ich habe ja.
Warum?
Kennst du das Wort Frackigkeit?
Nein.
Du bist nicht der Einzige, her? Oliver, keine Sorge.
Warte mal, das muss ich jetzt mal direkt googeln hier.
Aber Ingo, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, ne? Du bist doch nur heiß auf den Abo-Dienst gewesen, den Game Pass. Das war es, was dich überzeugt hat.
Darf ich mal ganz kurz erwähnen, dass ich auch mir eine Xbox bestellt habe?
Ja, die Xbox One S.
Ja.
Oh. Aus welchem Grund hast du es denn bestellt?
Auch aus Versehen? Eben mal kurz den Oliver begrüßen offiziell. Also hallo Oliver.
Ja, hallo.
Alias V3TO.
Und der Marcel, ja. Alias der Hass, der ist auch zu uns gestoßen. Hallo Marcel.
Guten Abend.
Hallo.
Okay, weiter im Text. Oliver, warum kaufst du dir die schwache Xbox? Die schlechte.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die wirklich so schlecht ist, aber überhaupt nicht sicher, ob die so schlecht ist, weil das allererste, was in diesem Haushalt vermutlich die nächsten 5 Jahre nicht rein angeschafft wird, ist ein 4K-Fernseher. Und der zweite Punkt, den ich glaube, wieso das nicht so ist, ist halt alleine aufgrund des Umstandes, dass es diese Konsole gibt, wird für 1080p-Fernseher oder meinetwegen auch 1440p-Fernseher werden die Spiele dafür angepasst werden. Die werden dafür optimiert werden, zumindest in dem Modus. Und alleine deswegen ist es mir eigentlich relativ Wumpe. Der andere Grund ist allerdings auch, dass es gibt da noch ein bisschen mehr, weil ich schon erstens mal langfristig davon ausgehe, dass ich mir trotzdem eine PlayStation 5 zulegen werde, weil es ist auch bei mir so, dass es einen relativ großen Bereich an Spielen gibt, der irgendwie sich bei Sony fest verankert hat, sei es irgendwelche japanischen Spiele oder bestimmte Marken, die dort sind, so Ratchet & Clank und Konsorten. Insofern gehe ich davon aus, dass langfristig sowieso die PS5 mehr so die Stammkonsole sein wird. Aber ansonsten, mir geht es erst einmal darum, ich will gerne meine Xbox 360 beerben. Das Ding, das ist eine meiner Lieblingskonsolen überhaupt der letzten 20 Jahre gewesen. Und die steht jetzt momentan nur rum. Die wird nur ganz selten mal irgendwie angeschmissen, was ich eigentlich recht schade finde. Und das Zweite, was halt immer war halt, ich war schon ein bisschen scharf auf bestimmte Xbox One-Geschichten, so wie die Rare-Spiele-Sammlung. Oder eine Sache, die auch war, weil irgendwie die Emulation der Original-Xbox auf der One immer besser war als auf der 360, sowas wie Panzer Dragoon Orta, sowas, ne? Also so, das ist so die erste Riege, auf die ich eigentlich scharf bin. Und der zweite Punkt ist halt, ich gehe trotzdem davon aus, dass für eine Übergangsphase bestimmte Titel halt auf der Xbox One besser sind. Und jetzt zumindest gegenüber der PlayStation 4. Und ich hatte einfach keinen Bock, 500 € im Moment auszugeben für nur ein Spiel. Das ist das einzige Spiel, was mich von der neuen, was mich jetzt in der nächsten Zeit irgendwie reizt, das ist erstmal Cyberpunk, genau. Ne? Ansonsten null. Auf der gesamten PlayStation 5 gibt es momentan nicht ein Spiel, was in der Anfangszeit kommt, was mich reizt. Nicht eins.
Fortnite.
GTA 5.
Das wird aber groß angekündigt.
Ihr werdet immer besser.
Ja. Aber was man auch sagen muss, ja, was, also Microsoft hat ja auch Bethesda erworben oder gekauft.
Ja, das war tatsächlich auch so, war so ein bisschen der Schubser tatsächlich,
und,
so
komisch. Genau, und jedes Spiel von Bethesda, was jetzt wahrscheinlich rauskommen wird, außer vielleicht die nächsten beiden, die noch irgendwie so nicht exklusiv sein werden, vielleicht, weiß man noch nicht so richtig, werden in dem Game Pass reinkommen. Das heißt auch ein nächstes Doom, ja, ein nächstes Fallout 5 und Fallout 77, das wird alles halt im Game Pass erscheinen.
Ja, wobei ich da auch wirklich sagen muss, so, das kann ich nicht vorhersagen, wie sich das entwickelt, weil ich sag mal so, der Game Pass ist natürlich sehr interessant, vor allen Dingen auch, wenn man so wie ich auch zwischenzeitlich mal auf dem PC spielt, ne, und jetzt hat ja Microsoft sowieso auch irgendwie angefangen, so ein bisschen den irgendwie das Xbox Live so ein bisschen abzukündigen, dass sie das auch irgendwie in Game Pass bringen, weil ich glaube, das gibt dieses Jahresabonnement gar nicht mehr, ne?
Das ist jetzt eingestellt worden von Microsoft.
Ja, ja, ja.
Deswegen, ich habe mich gerade mal erkundigt, das wäre, glaube ich, gar nicht so doof, jetzt noch einige
diese Xbox Quatsch, Live zu kaufen. Ist Quatsch, wieso? Quatsch, Quatsch. Weil das Xbox Live ist Bestandteil des Ultimate.
Ja, aber du kannst, es gibt ja diesen Trick, wo du dann halt noch diese Xbox Live-Mitgliedschaften kaufst und die dann für 1 Euro auf den Ultimate upgraden kannst. Also man kann bis zu 3 Jahre Xbox Live kaufen und die dann in einem Rutsch auf den Ultimate für 1 Euro upgraden.
Bis wann? Weil Microsoft in der Vergangenheit bei solchen Aktionen immer irgendwie Limitierungen angesetzt habe bis zu Zeitpunkt X.
Soll das angeblich noch gehen. Also das ist halt auch vom Hören und Sagen und ich werde da schon etwas schwach. Weil ich habe jetzt schon mal gesehen, wenn man halt mal so ein Xbox Live Gold, so einen Jahrespass kauft, den kriegt man halt schon für knappe 40 Euro und so 3 Jahre, glaube ich, für 110 Euro habe ich das schon gesehen. Und ja, und dann für 1 Euro upgraden. Also wenn das wirklich geht, wäre das natürlich genial.
Also ich setze ja meine Prioritäten da doch noch ein bisschen anders. Ich habe mir tatsächlich schon ein bisschen Zubehör dafür zu bestellt. Allerdings ist das nur eins. Ich habe mir einen Akkupack bestellt für den Controller.
Das gibt's schon?
Die kann man zumindest vorbestellen im Moment schon für 20 cool. Euro. Weil das ist so eine Nummer, so von wegen, die muss ich nicht nochmal haben, das war halt bei Xbox 360 und das war ja, glaube ich, bei der One auch noch so von wegen, Batterien, Akkus sind dein bester Freund, ne, und das Akkuladegerät, weil die halt immer noch nichts fest verbaut hatten und so, dass das finde ich jetzt eigentlich gut, dass es das endlich mal gibt. Und das andere, was halt ist, ist halt, dass für die klassischen Spiele, nur das habe ich noch nicht bestellt, aber das hatte ich mir jetzt so auf die Agenda gesetzt, eine Festplatte halt für die klassischen Spiele. Und das ist nicht dieses sündhaft teure Ding da, was man da halt als SSD kaufen kann, sondern halt für die Klassiker werden halt normale Festplatten genommen. USB 3.
Ich habe ja auch noch eine Xbox 360 rumfliegen, glaube ich. War das die mit Bioshock?
Ja.
Dann habe ich die. Und ich habe sogar auch noch einige Originalspiele dafür. Viele habe ich verkauft, weil ich habe die mal geschenkt bekommen und da habe ich dann viele verkauft, weil ich konnte nichts anfangen. Allerdings, wenn man jetzt eine moderne Plattform hat, wo man die auch mal wieder nutzen könnte, dann wäre das echt praktisch. Also die Xbox, die neue Xbox ist eine sehr gute Retro-Konsole, finde ich.
War sie eigentlich schon immer, das war die 360 schon. Das ist ja sowieso das Geilste überhaupt an der Kiste. Das geht ja vom 32-Bit-Zeitalter an bis jetzt. Ne? Weil für das Ding, ich habe da irgendwelche alten Sachen, wie hieß das hier noch, von Saturn, dieser mega teure Shooter. Arne, hilf mir mal.
Was, sag nochmal?
Dieser mega teure Shooter da auf dem Saturn.
Mega teure Shooter?
Ja, hier der Vorgänger von Ikaruga.
Sokyo Gurentai? Nee.
Nein, nein, da bist du woanders.
Shienryu?
Nee. Nein. Ich guck mal.
Ich weiß, was du meinst. Das ist so ein 3D-Spiel. Das war der Vorgänger von Ikaruga. Wie hieß denn das?
In der Hand.
Irgendwas mit S.
Radiant Silvergun.
Radiant Silvergun, genau. Ne, so von wegen, also so von der Generation ab, da kannst du halt schon irgendwie was kriegen, bis hin halt zu sonst wie, ne? Und das ist so eigentlich so das, was ich eigentlich schon immer klasse fand.
Guten Abend übrigens. Ich habe meine Technikprobleme besiegt. Hallo.
Ja, wunderbar.
Hallo.
Ich bin übrigens Axel, also diesen Erchsal, den so braucht er mich nicht zu nennen. Also, aber ich glaube, ihr habt schon einen Axel, meine ich.
Haben wir? Jetzt nicht, dass ich wüsste.
Tauchte beim Retro-Kompott ein paar Mal auf. Also jedenfalls, ich wünsche uns alle einen schönen Abend und ich habe mal Patricks Aufruf mir zu Herzen genommen, dass ich das einfach mal versuche hier.
Der Harz-Retro ist, glaube ich, ein Axel. Aber ansonsten müsste ich jetzt auch keinen beim Retro-Kompott.
Also, hier im Allgemeinen. Also es gab schon mal diverse Axel in der Vergangenheit, ja. Also das habe ich hier dokumentiert. Könnte ich jetzt raussuchen.
Ist auch kein Problem, wenn es Namen doppelt gibt. Das kommt öfters vor.
Jo. Ja, hallo, Marcel 2.
Genau, wir nummerieren einfach durch.
Aber hier, dann machen wir doch mal eben kurz Pause mit der Diskussion, dass du dich mal vorstellen kannst, Axel. Wie bist du zum Retro-Spielen gekommen? Was sind deine Lieblingssysteme und so weiter, wenn du willst?
Ja, gerne. Ich wollte euch jetzt hier nicht aus dem Flow bringen, auch nicht aus Frackigkeit.
Kennst du das Wort wenigstens?
Ja, natürlich. Also in NRW ist das eigentlich gängig. Ich wohne in der Nähe von Duisburg und bin im Rheinland aufgewachsen. Also Frackigkeit oder Frack, das kennen wir eigentlich schon.
Bingo, du hallst.
Ich halle?
Ja, das wird nicht der Ingo wahrscheinlich gewesen, sondern entweder der Axel oder Oliver. Du hast auf gewadert eben mal, sag ich mal, so wie der Arne es ausgedrückt hatte.
Dann hatte ich vergessen, das Mikro auszuschalten.
Genau, ja. Wir testen das mal. Genau, das kommt vom Axel.
Oh, ich habe eigentlich den Fernseher aus und sitze hier mit Headset.
Das war eine Einstellung in TeamSpeak. Oliver, erinnerst du dich an die? Du hattest das nämlich auch mal.
Nö. Ich habe nur mal irgendwann alle Knöpfe ausprobiert. Keine Ahnung.
Das war irgendwas mit dem Mixer in Windows, oder?
War das die Typing Attenuation unter Aufnahmeeinstellungen in TeamSpeak? Axel, wenn du da mal schauen könntest.
Die ist im Moment nicht angetickt. Soll ich die aktivieren?
Nee. Was ist mit Hintergrundgeräusche?
Gibt es da noch? Hintergrundgeräusche entfernen habe ich an.
Vielleicht das einfach mal kurz testweise ausschalten.
Ist es so besser?
Du musst auf jeden Fall die Push-to-Talk-Taste drücken, weil wenn die nicht gedrückt ist, ist das Echo nicht da. Das passiert nur, wenn zwei gleichzeitig sprechen.
Ach so, dann war es wahrscheinlich, dass ich auf der Push-to-Talk-Taste übernachtet habe und dann hat's gehalten.
Lass mal gedrückt und das Echo ist jetzt weg. Jetzt geht's. Ja. Das Hintergrundgeräusche entfernen, die Option ist das in TeamSpeak, die das verursachen kann. Je nach wahrscheinlich Soundkartentreiber. Das passiert nicht bei jedem. Ich hab's zum Beispiel auch an.
Okay, dann habt ihr schon mal einen groben Eindruck, wie kompetent ich bin. Also ich bin eher Anwender. Ich bin 40 Jahre alt und 86 haben wir angefangen mit dem VC20. Ich komme auch aus einer Programmiererfamilie. Also meine Eltern, die haben in den 70er Jahren noch mit den großen Philips-Waschmaschinen gearbeitet. Und deswegen hatten wir immer von Anfang an Kontakt mit Computern. Dann haben wir direkt ein C64 geschenkt gekriegt. Ich meine, das wäre noch der Brotkasten gewesen. Und haben dann natürlich alles gespielt. Giant Sisters hatte ich als Original, das habe ich weggeschmissen vor 2 Jahren. Dann ging so die Karriere über einen Amiga ab 1990. Dann PlayStation 1, ein Super Nintendo hatte ich noch, das hat mir aber nicht so zugesagt. Dann PlayStation 2, dann bin ich zu Xbox fremdgegangen, dann PS4 und wieder PC wieder neu eingestiegen. Ach so, ja, und zur Konfirmation habe ich mir einen Highscreen Colani kaufen können, ohne Soundkarte. Da ist mir dann das Geld ausgegangen und da kann ich mich dran erinnern, dass ihr mal darüber gesprochen hattet, dass man doch von Konfirmationen seinen Computer bezahlen kann. Das war bei mir genauso, wie schlimm dieser Colani-PC war. Also das so als grober Abriss. Ich bin durch euch wieder zum Retro-Spielen gekommen. Und ich höre mir auch gerne stundenlang den Stammtisch an, wenn ihr über Löten sprecht, über die absurdesten Dinge, die ihr mit euren Kisten anstellt. Und ich lerne da immer wieder was dazu. Aber ich habe auch noch einen Amiga und einen C64 im Keller und habe mich nicht getraut, den zu öffnen nach den ganzen Horror-Stories, die ich von euch da gehört habe. Aber sagen wir mal so, ich freue mich eher so auf das Geklöne zu den Spielen. Ich glaube, da habe ich mehr Ahnung von.
Ja, das mit dem nicht öffnen, da kann der Ingo und ich auch ein Lied von singen, ne, Ingo?
Was öffnen? Wovon redest du jetzt?
Na, die alten Computer.
Ach so, dass ich ihn nicht aufmachen will. Also genau. Ich mache meinen nicht auf. Der steht immer noch bei mir, also unterm Tisch. Und ich traue mich da nicht dran, weil so hoffe ich immer noch, dass er funktioniert.
Ja, das ist quasi Schrödingers Amiga. Ne? Also der stand bei meinen Eltern auch im feuchten Keller 20 Jahre lang. Der sieht von außen toll aus. Also das Wissen, dass der da ist und dass man ja könnte, wenn man wollte, das muss jetzt erstmal reichen.
Genau, das ist also eigentlich voll zufriedenstellend. Und wenn man dann einen Mister hat, ja, dann kann man ja so tun, als ob man den dann halt auch wirklich benutzt. Also ich finde es echt toll, dass man so einen Amiga im Schrank hat und den Mister, den benutzt man.
Ich gucke aber auch lieber anderen Leuten zu. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig kompetent. Ich war auch immer ein wahnsinnig inkompetenter Spieler. Also ich habe immer die ganze Technik rangeschafft und meine Mutter, die jetzt schon 77 ist, die immer noch spielt, die hat dann die ganzen Sachen durchgespielt, die ich mir dann zum Geburtstag gewünscht habe. Also die hat Katakis auf dem C64 durch, Giana Sisters, Whizball und ich war immer berüchtigt dafür, dass ich alle Spiele als unspielbar diskreditiert habe, weil ich diesen Begriff mal irgendwann in der Powerplay gelesen habe und alle anderen konnten die Spiele dann durchspielen und ich habe immer gesagt, nein, die sind unspielbar und deswegen, ich bin heute noch sehr durchschnittlich am Gamepad und an der Maus und deswegen, ich gucke mir aber wahnsinnig gerne eure Videostammtische an. Also ich sehe ja die ganzen Level, in die ich nie vorgedrungen bin früher, das ist immer super.
Das ist aber echt ungewöhnlich, dass du eine Mutter hast, die das alles durchgespielt hat. Das hätte ich mir als kleines Kind gewünscht.
Das war super. Deswegen musste man auch nie diskutieren, ob man irgendwelche Spiele jetzt kaufen darf oder sich wünschen darf oder nicht. Was hat die alles gespielt? Ihr hattet neulich James Pond. Das hat die durch. Rainbow Islands. Bubble Bubble habe ich mit ihr zusammengespielt. Arkanoid hat die durch und sogar auch noch Arkanoid 2. Und wir hatten hier nicht Action Replay oder irgendwelche Trainer. Das hat die alles ohne Trainer durchgespielt. Also ist sensationell. Ich meine, heute macht die ja diesen Farm-Clicker-Kram. Und meinem Vater habe ich heute Siedler 2 draufgespielt von Uplay für eine schmale Mark. Und die spielen heute immer noch. Und meine Frau spielt nicht. Die hat nur einmal in ihrem Leben Resident Evil gespielt. Mehr Berührungspunkte hatte die nicht. Aber die guckt gerne Filme. Und deswegen guckt die mir immer zu beim Spielen. Und wir haben hier heute Abend schon 3 Stunden Control hinter uns. Deswegen habe ich jetzt auch Augen wie ein Fernseher, weil das Spiel wahnsinnig anstrengend ist.
Auf welcher Plattform?
Ich spiele es auf PS4 und ich habe nicht die Pro, ich habe die erste Serie. Und ich habe den Eindruck, dass das technische Hintergründe hat. Ich weiß nicht, ob das an der Framerate liegt, die also spektakulär einbricht, selbst bei Szenen mit 3-4 Gegnern. Oder durch diesen ständigen Fokus und auf lange Gänge. Und da muss man sich auch sehr konzentrieren, weil es quasi keine Map gibt, zu suchen. Und diese ganzen psychedelischen Farben, ich finde das Spiel optisch wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, auf dem PC wäre es besser.
Also ich habe es ja auf der Pro gespielt und da war es zumindest jetzt flüssig, das muss man sagen. Aber ich hatte damals ja schon große Diskussionen, dass ich es grafisch nicht sehr gut fand. Also zumindest nicht auf der PlayStation 4. Ich fand es relativ simpel gestrickt und da hatte ich dann auch relativ lange Diskussionen, ich glaube auch mit Oliver, der hat auch gesagt, dass es halt auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube so ein, also kein AAA-Spiel ist, sondern halt eher so ein Mid-Range-Spiel und
das ist ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau, also ich weiß es halt, das Spiel ist halt so, also es ist kein AAA-Spiel, das stimmt. Das ist so eine Stufe davor. AA weiß ich aber auch nicht so genau, ich glaube, das ist schon ein bisschen drüber, nur das Team war halt nicht besonders groß und das wird mehr aufs Ziel gesetzt. Allerdings hat es, meine ich, so gewisse Schwächen bei Charakteranimationen und solchen Sachen.
Ja, das stimmt. Also mir hat es insgesamt nicht ganz so gefallen. Es war okay, ich habe es durchgespielt. Aber ich hatte mir auch damals, glaube ich, die Deluxe-Version gekauft mit den ganzen Add-ons und die habe ich dann nicht mehr gespielt.
Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich mache normalerweise um Remedy-Spiele auch einen großen Bogen, weil das halt wirklich, da habe ich wirklich nichts mit an der Brause. Aber das gab es jetzt im PS-Store irgendwie für 10 Euro.
Dafür ist es gut.
Ne, da habe ich es mal mitgenommen. Das spielt sich auch ganz locker runter. Die Bosskämpfe, ich hasse Bosskämpfe wie die Pest. Und die kann man aber super exploiten. Also dann versteckt man sich irgendwo und dann kriegt man die halt durch mit ein bisschen Geduld. Da braucht man sich gar nicht zu bewegen. Was die Optik angeht, ich finde es eigentlich ganz nett. Das ist für mich so dieser cleane, ja, leicht billige Speedball 2-Look, der vor 30 Jahren halt super war. Also wenn ich irgendwie was Spaciges zeigen will, dann habe ich schöne glänzende Flächen, weiße Oberflächen und ganz viel Stahl. Das ist so die Optik. Ich finde die Animation eigentlich super. Und man kann ja auch richtig schön Rums-Booms machen da mit der ganzen Werferei von den Gegenständen. Das finde ich schon ganz nett. Und was die Story angeht, ich meine, dieses Trope in den 50er und 60er Jahren machen CIA und FBI ganz sinistre Sachen. Das ist zwar ein bisschen überspielt, funktioniert bei mir aber immer noch. Ich finde das immer super, wenn so dieser Fallout 50er Jahre Look ist und quasi so Alternative History. Hier passieren gruselige Sachen aus dem Labor, finde ich immer super. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich bin jetzt 10 Stunden drin. Ich weiß gar nicht, wie lang ist denn das ungefähr?
Nicht so lange. Also ich glaube, da hast du nicht mehr viel vor dir.
Ja gut, dann durfte es auch nicht mehr als 10 Euro kosten. Aber
das, ja, also es war jetzt kein super langes Spiel. Also ich habe es jetzt nicht bereut, das gespielt zu haben, aber ich fand es halt irgendwo ein bisschen, ja, so mittelmäßig, weil ich kam, glaube ich, auch gerade von irgendwie einem Exklusivtitel von der PlayStation und war halt da grafisch dann sehr verwöhnt und kommt dann dahin und das fand ich dann halt irgendwo nicht mehr so gut. Aber das ist mir halt schon öfters aufgefallen, ja, wenn du halt wirklich mal einen überwältigenden Titel hast, ja, dann und dann halt normalen zu einem normalen Titel wechselst, das ist dann teilweise auch so ein Grafikunterschied, ja, da kriegst du dann teilweise einen Schock.
Ja, das ist dann aber mit der richtigen Einstellung. Ich sehe sowas, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Das ist wie so ein Zwischengang, ja. Also man hat jetzt schon eine dicke Vorspeise gehabt und da kommt nachher noch das riesen Hauptmenü Cyberpunk oder whatever.
Genau.
Und dann will man mal zwischendurch mal was haben. Und für uns ist das halt super. Kann man nach Feierabend, kann sie mal anderthalb Stunden mitgucken. Dann schläft sie ein, dann geht sie runter und guckt ihren Netflix-Kram weiter. Und ich kann dann halt Sachen spielen, die ich so spiele. Also ich habe 2000 Stunden bei City Skylines, ich habe 500 Stunden bei XCOM und Crusader Kings wartet. Da hat sie aber gesagt, da will sie auch mitspielen. Und dann mal was dazwischen zu haben, was man so runterspielen kann, was nicht so sperrig ist, finde ich aber super.
Ja, das stimmt. Also ich empfehle auch immer, wenn man halt wirklich einen ganz tollen Titel gespielt hat, wo man dann noch tagelang darüber spricht und denkt, dann sollte man wirklich eigentlich nichts Besonderes spielen, weil man macht sich dann jedes Spiel danach kaputt.
Ja, richtig. Du kannst nicht einen Witcher spielen und noch ein dickes Assassin's Creed oder Cyberpunk, das ist wie ein scharfes Essen, das betäubt den Gaumen, dann kannst du das gar nicht richtig genießen. Also mir geht's immer so.
Also was ich halt tatsächlich nicht ganz so habe, ist halt wie bei Ingo, das ist so dieses Gefälle, was dieses Empfinden von Grafik angeht. Weil ich weiß nicht, ich empfinde auch heute immer noch so Spiele aus der vergangenen Konsolengeneration als verhältnismäßig modern. Jetzt zwar nicht unbedingt so State of the Art oder sonst irgendwie, aber ich empfinde die aktuelle Konsolengeneration, bei der nächsten weiß ich es noch nicht, ob es mir dann anders geht, empfinde ich eigentlich immer nur als so eine gewisse Evolution. Und mir fällt das nicht ganz so schwer, mal einen Schritt zurückzugehen.
Wird das nicht wieder so sein bei der nächsten Konsolengeneration, dass es eher Evolution ist? Also ich nehme mal an, ihr empfindet das auch so, dass der Unterschied zwischen, sagen wir mal, PS2 und PS3/4 schon erheblich war. Aber danach war es doch eigentlich nur Aufhübschen.
Also es kommt drauf an. Also gerade jetzt so, was ich wichtig finde, das ist mittlerweile auch die Charakterdarstellung, das Motion Capturing, die Animationen, also gut, wie sich die Leute bewegen und dann teilweise auch mittlerweile die Gesichter. Also das turnt mich richtig an, weil wenn du mal halt irgendwie so Spiele spielst mit tollen Gesichtern, wie zum Beispiel jetzt auch in Death Stranding oder Red Dead Redemption 2, das finde ich ganz toll in Detroit, ja, das ist klasse. Und da erkennt man teilweise auch den Fortschritt bei Spielen. Und das hatte mich zum Beispiel dann halt auch bei Control gestört, dass da halt wieder die Animationen, die waren hölzern. Ich glaube, das war auch kein Motion Capturing. Das war halt einfach irgendwie im 3D-Programm halt animiert. Und das sieht man dann.
Das kann sein, dass sie gekauft waren oder das Motion Capturing war halt nicht so ausführlich. Das kostet ja auch einen scheißen Geld.
Aber das stimmt, den Eindruck habe ich auch. Da ist noch so ein bisschen Uncanny Valley noch dabei, was ja heute selten geworden ist. Ich habe aber neulich noch mal Deus Ex, war das letzte Deus Ex, das war Human Revolution, also das Ding von 2012.
Human Revolution oder das vorletzte? Da gab es noch eins danach.
Ich meine das, was da in Tschechien spielt. Also das Ding ist 8 Jahre alt und fand ich sensationell von Gesichtsanimationen. Also das ging technisch offensichtlich damals schon.
Ja, es ist aber immer eine Frage, wie viel man da reinbuttert, ne? Weil es geht ja auch viel darum, halt, wie die Animationen überblendet werden oder so. Ich denke halt oftmals, also mir ist das letztens aufgefallen, immer wenn ich so Point-and-Click-Adventures sehe, weil die haben das ja eigentlich nie, die haben ja nie viel Budget, ne? Aber wenn die das teilweise machen, so sehen teilweise die Teilanimationen sehr hübsch aus und dann gibt es so einen Umbruch, so, ne, wo es dann irgendwie so einen Cut macht. Und ich denke halt so, das gönnen sich schon relativ viele, weil, ich sag mal, so stundenweise kann man das wohl machen, aber dass das dann alles so ausgearbeitet ist, wie bei den ganz großen AAA-Spielen, dass wenn die Figur mal eben einen Schlenker macht oder sonst irgendwie was, die ganze Technik, die dahinter sitzt und das so ausgearbeitet hat, dass das alles nahtlos ineinander übergeht, das ist halt nicht so oft. Das ist nur bei ganz teuren Spielen heute.
Ja, das ist das, was er bei Uncharted auch hatte, im ersten Teil, diese Übergänge zwischen den einzelnen und unterschiedlichen Animationsphasen. Das macht noch einen riesen Unterschied auch aus. Das habe ich, ist mir gerade aufgefallen in diesem Dark Souls Remake bei der PlayStation 5 Präsentation, wo ich nur dachte, mein Gott, die Figur hat einen Stock im Arsch und wenn man sich um 90 Grad dreht, dann dreht sich die Figur einfach um 90 Grad. Es gibt keine spezielle Animationsphase dafür. Das Ding wird einfach wirklich, die Figur, der Charakter wird um 90 Grad gedreht, bumm. Der bewegt die Füße nicht, gar nichts. Der dreht sich einfach um diese Achse. Sah schrecklich aus, fand ich.
Und ist das nicht erstaunlich, dass ja gerade die Dark Souls-Fans, die ja sagen, also ich gehöre nicht dazu, aber einfach, weil ich zu schlecht bin, dass sie sagen, die Atmosphäre ist so wichtig. Und das Spiel ist ja auch sehr langsam, sodass man diese Animationen auch wirklich genießen und bestaunen könnte. Und dass da nicht mehr Polish oder überhaupt mehr Handwerk und Liebe zum Detail reinfließt, ist doch dann eigentlich erstaunlich, oder?
Es ist wirklich eine Frage des Budgets. Ich glaube gar nicht, dass das so wichtig ist.
Meinst du, die hatten, war bei Dark Souls das Budget da immer noch recht klein war, dass das der Grund ist?
Also Dark Souls ist, ich weiß nicht, wie die jetzt inzwischen dastehen. Ne? Das ist ja mit wohl das größte kleine Nischengenre, das es wohl gibt. Aber keine Ahnung, was sie da insgesamt verkaufen oder wie viel Budget die für einen Teil haben. Bei dem neuen, bei dem Demon's Souls, bin ich mir auch relativ sicher, das sieht nur deswegen so aus, weil Sony richtig reinpumpt.
Oliver, was mich jetzt erstaunt hat, ist, dass du sagst, du hast gar, also wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast gar nicht so dieses Problem, dass du so wie Ingo oder wie ich so Grafikgefälle zwischen AAA oder einfach nur A-Titeln siehst. Ich hätte jetzt angenommen, dass du als Künstler und Handwerker in dem Gebiet einen besonders strengen Blick hast, weil ich gedacht habe, also die Köche sind ja, wer selber Koch ist, der ist ja der schlimmste Restaurantkritiker. Kannst du da wirklich abschalten oder wenn du spielst, schaust du da immer noch drauf und sagst, das hätte man aber besser machen können oder, oh interessant, so haben die das technisch gelöst. Gehst du noch als Spieler unbefangen daran?
Das hängt immer davon ab, was es ist. Wenn es ausgerechnet um solche Themen geht, mit denen ich mich beschäftige, wie Pixel Art, geht mir das ständig so. Aber auch da habe ich nicht unbedingt so einen Hang darum, weil ich das nicht so sehr an der Technik festmache. Ich mache das mehr am Stil fest. Es gibt bestimmte Grenzen, so mit denen habe ich so meine Probleme. Also ich habe ein ernsthaftes Problem, obwohl ich die früher geliebt habe, die Konsole mit dem Nintendo 64 beispielsweise. Aber interessanterweise, mit der Konsolengeneration davor, wenn es nicht zu sehr flimmert, nicht so unbedingt. Und bei den modernen Spielen auch nicht so unbedingt. Und bei mir ist es auch, ich habe auch in Horizon Zero Dawn gespielt und habe es bestaunt. Ich habe auch hier die Tomb Raider, die neue Trilogie, gespielt und mir standen da regelmäßig die Münder offen, genauso wie bei Uncharted. Aber andersherum, ich kann auch ohne Probleme mal einen Schritt zurückgehen und das zu schätzen wissen, weil ich sehe auch immer irgendwie ein bisschen mit die Teamgröße und ich sehe auch ein bisschen mit die Kreativität, die einfach im Art-Design steckt.
Was ist das überspielteste Trope, was Grafik angeht oder den Trend, wo du in deinem Metier sagst, ganz schlimmer Trend, sollte bitte aufhören, kann ich nicht mehr sehen.
Die ganze generische Scheiße, die sie jetzt im Moment da bei Indie-Games machen, so bei 2D-Plattformer-Spielen, wo sie irgendwie verlernt haben, markante Punkte zu setzen oder Szenen zu inszenieren und alles nur noch irgendwie über Generatoren aneinander klöppeln, das zum Beispiel.
Meinst du diesen Japan-Kram oder diese laufenden Klo-Piktogramme, wo einer ein isometrisches 3D-Spiel rausbaut?
Ich meine hauptsächlich das, womit sie momentan das Metroidvania-Genre vergewaltigen. Dieses Ganze, was so in die Richtung Roguelite geht oder so ganz allgemein, wo es im Prinzip nur noch darum geht, dass es quasi immer einen neuen Durchlauf ist, der anders ist, aber wo es im Prinzip keine Momente mehr gibt, so von wegen, die einzigartig sind, dass wenn man daran vorbeiläuft, dass man sich das merkt.
Ich möchte noch mal gerade kurz was sagen zu dem Vorwurf, dass es mir halt nur auf die Grafik ankommt. Das stimmt eigentlich jetzt auch wieder nicht, weil ich kann mich schon ganz gut auch in Spiele mit schlechter oder älterer Grafik ja, reinversetzen. Aber der Rest muss halt passen. Also ich bin halt auch sehr storygetrieben. Und ich habe damals auch zum Beispiel jetzt hier zum ersten Mal Mass Effect Andromeda gespielt. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und gut, die Grafik war ein bisschen hölzern, aber das war okay. Da hatte ich eigentlich Schlimmeres erwartet. Ich möchte jetzt auch, wenn ich die Xbox habe, möchte ich gerne halt auch mal die ganz alten Mass Effect mal nachspielen, weil mich interessiert das Spielkonzept eigentlich sehr.
Und ja, da wirst du aber ein bisschen was feststellen. Bei den Mass Effects musst du ein bisschen gucken, weil die sich von Teil zu Teil recht drastisch unterscheiden.
Ja, dann bin ich mal gespannt, weil ich habe ja ein Original noch hier rumliegen und das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und eine meiner Lieblingsspiele-Serie, das ist ja auch die Yakuza-Serie und die ist ja eigentlich auch grafikmäßig relativ betagt und jetzt nichts Besonderes, aber es kommt halt einfach auf das Spiel an, ja. Es ist genauso wie bei Filmen, also je nachdem, wenn du halt irgendwie einen Actionfilm hast oder so, dann brauchst du ordentliche Special Effects, aber wenn der Film jetzt eine Komödie ist, ja, dann sind die Special Effects auch nicht so wichtig. Oder bitte der Kokosnuss, ja, da sind halt auch die Special Effects
total Mist. Dass du mich nicht falsch verstehst, was ich bei dir vermute ist nur, wenn du Death Stranding gespielt hast und hättest danach direkt Yakuza gespielt.
Habe ich sogar. Teil danach. Ja. Ich weiß jetzt nicht, das oder war das Red Dead Redemption oder nach ein Yakuza und der Yakuza-Teil, den ich da gespielt hat, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt der neueste, nee, es war nicht der neueste, weil ich habe die in der verkehrten Reihenfolge gespielt. Und ich war hin und weg, wie hieß das andere, dieser Yakuza-Spin-Off?
Judgment.
Genau, den habe ich gespielt und da war ich total weg. Also ich fand das so genial, das Spiel. Und es hatte mir dann besser gefallen als das Red Dead Redemption 2, glaube ich, war
das. Das Interessante ist, ich glaube, wer zuguckt, der sieht den Unterschied. Also wenn hier meine Frau dabei sitzt, ich hatte dann vorher auch Horizon Zero Dawn, finde ich übrigens absolut furchtbar, das Spiel, aber egal. Weil es auch, ja, absolut schlimm.
Jetzt habe ich mich gerade hier verschluckt an der Flasche. Das kann ja nicht sein.
Das können wir uns mal für einen anderen Tag aufheben. Wenn wir dann lernst du mich richtig hassen.
Es gibt jetzt aber ein Streitgespräch hier, also wirklich. Das kann ja auch nicht sein.
Also ich habe das auch nicht lang gespielt. Das hat sich bei mir recht schnell erschöpft, wobei ich das ein gutes Spiel finde.
Ja, warte, ich sag noch eben, worauf ich hinaus wollte mit dem Zuseher. Mir war es völlig egal, dass das nächste Spiel, es war, glaube ich, ein paar Jahre altes Assassin's Creed, weil ich für 1,99 irgendwo gekriegt habe. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Es war 4, 5 Jahre alt. Und ich hatte überhaupt kein Problem mit der Optik, weil es sich nett gespielt hat und hat Spaß gemacht. Und meine Frau sagte, naja, also von der Grafik her ist das ja wohl nicht so toll. Und das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber sie wird ja auch nervös, wenn ich irgendwo dreimal kaputt gehe und zurück an den Kontrollpunkt gesetzt werde, habe ich ihr heute auch gesagt, ja, das ist eben nicht Netflix. Ne? Da musst du leider mit dem Regisseur Axel leben und er ist eben inkompetent. Aber ich glaube auch, dass letztendlich das Spielprinzip immer gewinnt gegen die Grafik, es sei denn, es ist ein so grandios überhyptes Ding wie Red Dead Redemption 2 und Horizon Zero Dawn, die bei mir wirklich in der Top 5 der furchtbarsten Spiele der letzten 20 Jahre auftaucht. Ich fand sie spielerisch schrecklich. Ich akzeptiere aber, dass die meisten Leute sagen, sie sind da vollkommen drin aufgegangen, sowohl spielerisch als auch eben, weil sie durch die Optik in die Welt wirklich eingetaucht sind. Und das mag bei Ingo und mir nicht so eine Rolle spielen, dass wir diese Optik brauchen, um da reingezogen zu werden. Aber ich glaube, dass es bei anderen so ist und ich verstehe auch, warum.
Also, ich muss gerade mal jetzt ein bisschen hier mit Horizon Zero Dawn was verteidigen. Was mich in das Spiel reingezogen hat, war nicht die Grafik, sondern das Storytelling und das Charakterdesign. Ja, weil ich hatte von dem Spiel damals keine Ahnung. Ich habe es mir einfach mal gekauft. Ich weiß gar nicht mal, warum ich es mir gekauft hatte, weil ich wollte ein neues Spiel haben. Und ich fand damals sogar diese Artworks eigentlich eher abstoßend, weil ich fand das irgendwie affig, so mit Maschinen und sonst was. Und das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe es mir mal gekauft und ich bin eigentlich total negativ daran gegangen. Und ich erinnere mich noch, ich hatte das Spiel dann irgendwie so abends um 10 Uhr runtergeladen und wollte es mal kurz starten, also kurz bevor ich ins Bett gehe. Ja, und habe mir eigentlich nichts gedacht, habe mir gedacht, komm, guckst du mal kurz das Intro an. Und mich hatte das sowas von umgehauen. Ich hatte direkt, also ich habe mitgefiebert auch mit dem Kind, also mit der Aloy als Kind. Und das fand ich also sowas von herzergreifend. Aber es kommt vielleicht auch daher, weil ich habe ja Kinder und ich konnte mich da halt irgendwo richtig reinversetzen. So halt, ich hatte dann halt so richtig Vaterinstinkte und Beschützerinstinkte und das fand ich halt sowas von genial. Also das hat wie die Faust aufs Auge gepasst für mich.
Was konkret hat dich so in die Story reingezogen? Was war so
für dass man, die Aloy als Kind aufwachsen sieht, ja, und mir hat sofort der Charakter eine Menge bedeutet. Und es gibt ja wirklich Spiele, ja, wo mir die Charaktere oder auch sogar die Nebencharaktere so scheißegal sind, ja. Also wenn die sterben, ja, Pech, komm, mach weiter, ich möchte das Spiel zu Ende spielen. Also gut. Und hier bei dem Horizon Zero Dawn, da haben mich halt so die Charakter voll angesprochen und ich fand die super sympathisch und sogar hier dieser Ziehvater von der Aloy, wie hieß der denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
Rost?
Rost, genau. Ich fand den, also der war ja so ein richtig, also der hat ja so ein richtig weiches Herz gehabt und ich fand das einfach total toll, ja, so ein Hühne und offensichtlich ein ziemlich rauer Weggefährte, aber der war halt so ein richtiger, netter, lieber Mensch, der sich halt, der halt sofort auch für Aloy sterben würde, um sie halt zu beschützen und das fand ich total super.
Ja, und den fand ich auch interessant, und der ist nach 30 Minuten tot.
Wir reden hier nicht über Spoiler.
Ach so, ja.
Das ist Ingo. Es ist ein milder Spoiler. Es ist wirklich bei Ingo muss man immer Spoiler der kleinsten Art vermeiden.
Ja, also aber auch spoilerfrei. Ich brauche da gar nicht auf die Story einzugehen. Ich sag nur, also erstmal, ich möchte euch, jedem, dem es gefällt, den Spaß natürlich nicht nehmen. Es war nicht nur ich, es war meine Frau war das auch, die hat das Spiel angeschleppt irgendwo für 10 Euro. Ich wollte es nicht spielen, weil ich als das angekündigt wurde, dachte ich, ach, das ist sowas wie Witcher. Ne? Irgendwie so ein Rollenspiel. Es ist noch nicht mal ein Action-Adventure, es ist wahrscheinlich eher ein Action-Titel, deswegen wollte ich es eigentlich nicht spielen. Und die ersten 4-5 Stunden, die fand ich in Ordnung. Und das Problem, das ich mit dem Spiel hatte, ich finde es grafisch überschätzt, weil im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob das technisch richtig ist.
Auf welcher Plattform hast du es gespielt?
PS4 normal wieder.
Okay, also die 4 Pro, die macht einiges noch her. Also
das mag sein. Ja. Ich hatte nur den Eindruck, dass die Landschaften doch sehr modular aus dem Baukasten waren. Okay, komme ich auch noch mit zurecht. Das Problem, was ich mit der Story hatte, völlig inhaltsfrei ist. Wir haben hinterher hier gesessen und haben uns
wie lange hast du's vor Lachen gespielt?
Ich habe es durchgespielt. Wir haben uns wirklich, weil da haben wir, um offen zu sein, wir haben gesagt, das ist so doof, jetzt wollen wir auch wissen, wie es ausgeht. Also dieses Kind, du sagst, das Kind, das du aufwachsen siehst, ich akzeptiere noch, wenn es eine gesetzte Welt gibt, wo man nicht mit Logik rangeht und sagt, ja, das ist jetzt nun mal so. Also, dass sich niemand da, also die sind alle gekleidet wie Naturvölker, die das Rad noch nicht erfunden haben und die nicht wissen, was Elektrizität ist und keiner wundert sich, wenn eine 5-Jährige da mit so einem Blinketeil am Ohr aufkreuzt. Okay, akzeptiere ich alles. Aber das Schlimme ist, dass ja diese Welt aus Königen besteht, aus großen, aus Stämmen, aus durchaus im Kontext intelligenten Leuten. Aber dann kommt dann irgendwie so eine 8-jährige Aloy oder hinter so eine 15-jährige Aloy, die kommt dann da ins Dorf reingelatscht und sagt so, pass mal auf, Leute. Also so wie ihr das alles macht, ist ja sowieso alles Killefit, das weiß man doch und so und so. Also und dieser ganze Leitartikelton, dieses ja doch klugscheißerische von der, das hat mich zusehends genervt. Und die anderen Charaktere, diese ganzen Trachten, es gibt ja Spiele, wo wirklich sehr fantasievolle, tolle Rüstungen, Trachten sind. Wir haben uns wirklich gebogen vor Lachen, haben gesagt, ach, guck mal da, der Sonnenkönig, der hat einen Thermomix auf dem Kopf. Und der andere, der hat sich da irgendwie einen Maschendrahtzaun um den Kopf gewickelt und so. Also wir fanden halt wirklich auch das Charakterdesign affig. Und deswegen fanden wir es eher unfreiwillig lustig. Gespielt hat sich das gut. Gerade die Action-Passagen fand ich super. Aber es ist schon der Grind aus der Hölle. Also da hatte ich wirklich ein Problem mit. Und vor diesem Grind habe ich eigentlich am meisten Angst. Diese ganzen Audio-Logs, die man da unterirdisch findet. Ja gut, da habe ich mir gedacht, das hätte wahrscheinlich auch...
Aber wie könnte kannst man du auch denn ein Assassin's Creed spielen? Weil Assassin's Creed ist doch eigentlich eher Grind aus der Hölle. Hierbei.
Deswegen spiele ich es nicht mehr. Ich habe jetzt
ich
noch
glaub, was... Ich glaube, das ist bei allen diesen Open-World-Action-Adventures ist das Problem. Das ist aber, glaube ich, das hatten wir schon mal, das ist dieses Mid-Game-Problem, was diese Riesenspiele alle haben.
Ich habe Far Cry Primal fast durch, da kommt nichts mehr. Das werde ich dann auch nicht mehr zu Ende spielen. Ich weiß, dass es auch bei Far Cry 6 wahrscheinlich wieder so Passagen geben wird. Aber die Ubisoft-Spiele, die sind so, die spielen sich einfach so runter. Das ist so super, wenn man ja seine Tagesscheiße vergessen will. Und einfach ohne den, also bei Deus Ex habe ich mir an der Steuerung die Ohren gebrochen. Und dann hatte ich hinterher Far Cry drin und das spielte sich 1A. Aber man muss dann auch irgendwann mal sagen, Completionist sei still, ich habe auch noch ein Leben, das bringt jetzt hier nichts mehr. Jetzt mal Zug zum Tor. Und dann ist es auch in Ordnung. Man muss die Spiele rechtzeitig zu Ende spielen.
Also eine Sache, die ich grundsätzlich finde, ist, das gilt aber irgendwie für fast alle modernen Spiele, die storylastig sind, es hängt wirklich meiner Meinung nach extrem davon ab, wie sympathisch sind einem die ganzen Charaktere, wie kann man sich mit dieser Story identifizieren. Weil das ist so ein Phänomen, was das Last of Us, das war so ein hochgelobtes Spiel und so weiter. Und das war, als du das eben gesagt hast, von wegen die Charaktere waren mir egal. Bei Last of Us waren mir die Charaktere scheißegal.
Ja, und die haben mich ja eigentlich die auch, haben mich, also die fand ich auch super.
Die haben mich irgendwie null interessiert. Und bei anderen Spielen beispielsweise so, weil ich habe den Witcher in den ersten beiden Teilen gehasst. Und ich weiß nicht, was sie im dritten Teil anders gemacht haben, aber irgendwie, das war eine ganz andere Nummer. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Allerdings, das ist, glaube ich, auch wirklich so eine sehr persönliche Angelegenheit, wie man diese Art von Spielen inzwischen wahrnimmt.
Ja, das stimmt. Also ich hatte ja bei Witcher 3 das Problem, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat vom Charakterdesign, von der Story. Das war mir alles zu steif und auch die Grafik war mir also nicht gut genug zum Spiel. Also es hat mir einfach nicht gefallen, das Spiel.
Also ich wollte eben noch was sagen hier wegen dieser Horizon-Blasphemie, die der Axel da eben gesagt hat. Also ich glaube, was du meinst, dass die da diese komischen Maschendrähte so tragen und so, das hat, glaube ich, auch einen Sinn, weil das in der Story ja auch irgendwie so, ne, da sind ja so die Ruinen der alten Welt und so. Es hat so ein bisschen was von Mad Max auch, dass die aus so alten Gegenständen neue Kleidung bauen und alten Elektronik-Sachen da irgendwas, die so um die Hälse tragen. Das macht irgendwie in der Story auch Sinn. Aber wenn dir die Charaktere nicht gefallen, dann kannst du natürlich so ein Spiel wie Horizon nicht spielen, weil das dauert ja irgendwie, was weiß ich, wie viele Dutzende von Stunden, das durchzuspielen. Und wenn man schon von Anfang an gleich merkt, ich komme mit dieser Person nicht klar, ich mag die nicht, diese klugscheißerische Frau oder so, wenn dir das so geht, dann würde ich das dann auch nicht spielen. Aber bei mir war es umgekehrt. Mir hat der Charakter gerade sehr, sehr gut gefallen und so. Also, und das andere, was ich sagen wollte, also das ist echt, finde ich, total Geschmackssache, wie bei Filmen, wie bei Freunden, ne, welche Menschen man sympathisch findet und so. Das andere, was ich eben sagen wollte, ist mit dem Grind. Also ich würde das bei Horizon nicht als Grind bezeichnen, weil Grind ist für mich was, Grind ist sowas, für mich zumindest bedeutet das sowas wie bei Final Fantasy, wenn du an einen Bosskampf kommst und du kannst den Bosskampf nicht schaffen, außer du levelst dich hoch. Und dann musst du halt, grinden bedeutet dann, dass du immer wieder die gleichen Kämpfe machen musst, bis du dich aufgelevelt hast.
Aber das
und war dann bei kommst Horizon du weiter. So. Das war bei Horizon bei mir nicht so. Also ich bin sozusagen da von einer Stelle zur nächsten gegangen und bin ganz natürlich aufgelevelt. Ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als habe ich da gegrindet, dass ich also absichtlich immer Kämpfe gesucht habe, um Levels zu bekommen. Also bei mir war das irgendwie zumindest bei mir nicht so, ne?
Also ich hatte das Problem mit Materialien bei Horizon, dass ich also diese Dreifachpfeile hatte oder die mit den Seilen habe ich sehr viel operiert. Und dann gibt's ja manche Gegnergruppen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, eine war so ein Krokodilviech und das andere wie so eine Art Nashorn. Und da ging halt wirklich Material drauf. Und dann, ja, okay, jetzt habe ich den besiegt, jetzt bin ich aber so leer, jetzt muss ich mal wieder in die bestimmten Gebiete, ich muss mal wieder hier dieses Aderholz sammeln. Oder ich muss mal Zeug für die Fallen sammeln. Das mag natürlich auch sein, weil ich eben nicht so ein Skill habe, dass ich da ziemlich mit Munition geaßt habe. Das will ich nicht ausschließen. Aber es waren dann eben doch Areale, die ich mehrfach besuchen musste. Und wieder Fast Travel dahin und wieder Fast Travel zurück. Das habe ich als Lebenszeit Verschwendung empfunden, die ich so bei vergleichbaren Spielen noch nicht hatte. Also das wirkte schon sehr arg gestreckt, wobei ich aber auch verstehen kann, wenn man so eine brillante Idee hat wie mit diesen Roboterviechern, dass man dann auch ein langes Spiel machen will, um dann eben auch zu zeigen, was man da als Programmierer gemacht hat. Aber da es ja ein Publikum gefunden hat, die meisten, die überwältigende Mehrheit fand es super und die Polarisierung.
Du bist weg oder bin ich weg?
Nee, der Axel ist weg.
Axel, oh, Axel, du warst gerade weg.
Die Push-and-Talk-Taste, jetzt bist du wieder da.
Du hast was gesagt, beeindruckende Mehrzahl der User fand's toll und dann warst du weg. Fand's
toll und die Polarisierung ist ja oft auch ein Qualitätsmerkmal, nicht immer, aber häufig.
Naja, es kann auch sein, dass es darauf ankommt, wie man das spielt, weil ich habe es jetzt schon so gespielt, dass wenn ich von A nach B reisen musste, habe ich natürlich immer mal am Rand so ein bisschen was aufgesammelt, wenn mir eben was über den Weg lief. Und wenn dann so Dinosaurier vorbeikamen, dann habe ich die eben auch bekämpft. Also es stimmt natürlich, wenn du das so spielst, dass du den Kämpfen eher immer ausweichst, dann ist das natürlich dann vielleicht ein Problem. Also wahrscheinlich ist das einfach so, wie man das persönlich spielt. Ich habe zum Beispiel auch Fast Travel bis ganz zum Ende fast nie benutzt, sondern bin immer, weil ich die Landschaft halt so schön fand, bin ich halt fast immer zu Fuß oder auf einem Reittier da wirklich dann die Wege abgeritten, weil ich wollte einfach die Sonnenuntergänge sehen und diese wundervolle Grafik. Aber egal, ist ja auch sowieso alles Geschmackssache, ja.
Jetzt weiß ich wieder, wo das Problem lag. Einmal das, wo ich zu wenig von hatte, das war ständig leer und ansonsten Zeug. Ich hatte 85 Grünschnabellinsen oder wie die Dinger hießen. Ich hatte so und so viele Elektronikteile. Ich hatte 34 Krüge und dann habe ich geguckt, was muss ich eigentlich noch machen, um da das Achievement zu kriegen.
Ah, jetzt fällt's mir ein.
Weitere 76 Krüge und da habe ich gesagt, nein, das reicht jetzt. Das mache ich.
Weißt du, mir fällt auch was ein, weil man kann sich da ja so aufleveln und eine der Skills, die man da sozusagen freischalten kann, ist, dass mehr seltenes Zeug mehr erscheint. Und das habe ich ganz am Anfang schon gemacht. Das heißt irgendwie The Gatherer oder irgendwie sowas. Da konnte man sowas auswählen, wenn man sich auflevelt, dass dann mehr Sachen erscheinen, mehr seltene Sachen erscheinen. Und das kann natürlich dann auch was beeinflussen, dass es dann vielleicht weniger grindig ist. Ist ja witzig. Naja, aber ich wollte auch eben noch sagen mit der Grafik, also ihr müsst, wenn ihr das wirklich mal testen wollt, ob euch Grafik interessiert oder nicht, dann spielt einfach mal NetHack. Auch, das ist auch ein guter Test, ob einem Rogue-Design gefällt, weil NetHack ist wirklich so das ultimative Spiel, das hat null Grafik, ist total komplex und ist auch noch so zufällig generiert. Und trotzdem finde ich es genial, es ist halt einfach ein geniales Spiel. Ich spiele es auch sogar auf der PSP manchmal. Obwohl es eigentlich mit Tastatur gespielt werden muss, aber es geht auch auf der PSP. Und ich finde, das sollte man echt mal probieren, weil da wird einem echt klar, dass Grafik eigentlich gar nicht wichtig ist, weil da spielst du einfach nur so ein Add-Zeichen, alle Dungeon-Wände sind irgendwie Gleichheitszeichen und Punkte und trotzdem macht es irgendwie total Laune. Und alles ist zufällig oder fast alles.
Ja, also NetHack hat mich damals, oder ja gut, heute weiß ich jetzt nicht mehr, aber das hat mich auch lange Zeit fasziniert. Weil das war ja eine lange Zeit auch einzigartig. Es gab ja eigentlich keine Spiele so in der Art. Ich glaube, dann ein bisschen später kam dann halt mal Gauntlet. Das war ja dann auch schon dann ja viele Jahre später. Und so in der Form dann vielleicht irgendwann mal Diablo.
Ich glaube, auch später wurde es dann wieder simpler. Dadurch, dass eben Grafik hinzukam, wurden diese Spiele simpler. Und auch die modernen Rogue-artigen Spiele sind jetzt eigentlich schon irgendwie etwas simpler, als jetzt so NetHack damals war. Ne? Also was Oliver meinte zum Beispiel, dass es alles so total beliebig wird und man hat gar kein Gefühl mehr, dass man da was wirklich erlebt, was man auch in Erinnerung behält als was Besonderes, weil es alles zufällig und beliebig wird.
Ich muss dazu sagen, also ich kann Rogue-Spiele in den allermeisten Fällen nicht ausstehen. Es gibt ganz, ganz wenige, wo ich das Gefühl habe, da passt es dann mal. Also das originale Diablo war ja auch alles zufällig zusammengeklöppelt, da hat es mir durchaus gefallen. Oder das Moonlighter, das ist auch irgendwie so ein Ausnahmeding, das gefällt mir auch total gut. Aber ansonsten kannst du mich mit den Dingern jagen.
Aber das ist ja der Beweis, dass es dir unter Umständen auch mal gefallen kann, je nachdem, was für ein Spiel es halt ist.
Wenn es in seiner Gesamtheit passt, wenn es wirklich gut gemacht ist.
Also ich denke auch bei so Spielen, bei modernen Indie-Spielen werden oft einfach so eine Art Keywords zusammengeklatscht, so, ne? Irgendwie, man sieht das ja immer bei Steam oder bei diesen Diensten, wenn dann einfach die Spiele beschrieben werden als so irgendwie a real-time strategy, survival, horror, roguelite with RPG-Elements. Und du denkst so, haben die einfach so einen Würfel gerollt, welche Spielelemente jetzt zusammengewürfelt werden und dann kommt ein Spielbar raus.
Ja, RTS ist auch so ein misshandelter Begriff.
Ja.
Was ist denn gut gemacht für dich, Oliver?
Bei Moonlighter passt das in meinen Augen deswegen so gut zusammen, weil es da eigentlich mehr so eine Nebensächlichkeit ist. Beziehungsweise, da geht es ja darum, dass man ein Händler ist, ein Händler, der für so Dungeon-Kämpfer irgendwie die ganzen Sachen, die Warenfall bietet und nachts drauf losgeht und irgendwelche Dungeons plündert, um halt diese ganzen Sachen irgendwie ranzuschaffen. Und an der Stelle fand ich, passte das irgendwie so, weil man einfach nur die Waren ja in irgendeiner Form hatte. So, es war nicht irgendwie so dieses, was mich halt an dieser ganzen Formel stört, das ist dieses Sterben, um besser zu werden. Ne? Und irgendwie so bei dem anderen Ding, da war es aber so, dass dieses mit dem Wirtschaften das eine ist. Und ich fand die Idee so originell. Das war diese Originalität, die dahinter war. Deswegen hat mir das so gut gefallen. Wenn ich mir diese ganzen anderen Sachen, also so, ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißt dieses eine, das bei Devolver rauskam, das ist auch sehr, Enter the Gungeon, das habe ich mir ungefähr zur gleichen Zeit, das ist, finde ich, voll öde. Das ist so, das mag sein, dass das irgendwie ein gutes Spiel ist für manche Leute, aber das ist so für mich generisch hoch 10.
Das Enter the Dungeon habe ich mir auch gekauft. Das fand ich von der Grafik her sehr süß, aber ja, Gameplay war für mich auch nicht so der Hit.
Optisch war es schön. Also optisch hat es mir gut gefallen, auch.
Habt ihr dieses, was eine Zeit lang so ein Hype war, mal gespielt? Town Sheriff oder irgendwas mit Town, wo man rausfinden musste, wer hier auf dem Schulhof ist, denn der Böse?
Das sagt mir gerade gar nichts.
Das ist irgendwie so ein Browser-Game gewesen. Das war vor einem Jahr mal ein Riesenhype. Da musste man durch bestimmte Fragetechniken herausfinden, wer ist irgendwie der, ich krieg das nicht mehr zusammen, wer ist der Ambassador, wer ist der Maulwurf, und jede Nacht wird einer ermordet, genau so war das, jede Nacht wird einer ermordet und dann kann man sich im Chat mit den anderen beraten, na, wer war's wohl? Und durch eine bestimmte Fragetechnik kann man dann herausfinden, wie es war. Und die das sehr exzessiv spielen, die haben da ein bestimmtes Muster so verinnerlicht, dass die überhaupt nicht mehr darauf klarkommen, wenn da jetzt ein Newbie dabei ist, der von diesen Regeln gar nichts weiß und in deren Augen irrational agiert. Deswegen als Neuling gewinnst du 5-mal hintereinander. Und wenn du dann selber unmerklich dieses Muster verstanden hast, dann ist es wieder ausgewogen.
Das gleiche passiert jetzt auch bei Among Us, das ist jetzt ja gerade aktuell, das ist ja quasi das gleiche Prinzip, nur jetzt gerade so als Multiplayer-Online-Spiel irgendwie so auf allen möglichen Systemen, da haben wir das auch ganz viel und da hast du auch die Leute, die das massiv spielen, die kriegen genau
auch so einen
komischen Mindset.
Kannst du mal erklären, was das ist?
Das soll irgendwie momentan echt der heiße Scheiß sein, irgendwie habe ich gehört.
Among Us, das ist ein Spiel, man spielt eine Gruppe von Astronauten im Regelfall, also so kleinen, bunten Figuren. Und muss halt, ja, also zum Beispiel das Raumschiff hat plötzlich irgendwie eine Störung, man muss das Raumschiff irgendwie wieder zum Laufen kriegen, ansonsten stirbt man, man muss dann so Aufgaben erfüllen in dem Schiff an verschiedenen Orten, und es gibt eine Person, die ist ein Verräter, deren Aufgabe ist es halt quasi alle anderen umzubringen und beziehungsweise halt die Missionen zu sabotieren. Es weiß nur niemand, wer der Verräter ist. Und die Leute können halt nicht wirklich miteinander, also die können nur während so speziellen Notfallmeetings, also sobald eine Leiche gefunden wird, können die miteinander kommunizieren und können dann irgendwie versuchen, so rauszufinden, wer der Verräter ist. Beziehungsweise es kann auch zwischendurch so ein paar Mal so Notfallmeetings einberufen werden, wo man sich auch so besprechen kann. Und das ist halt auch, das ist ganz lustig irgendwo, aber. Ja, kann aber auch dazu führen, dass einen ziemlich kaputten Kopf bekommt, wenn man dann irgendwie.
Ich glaube, das Spiel ist momentan der Casual Gamer relativ beliebt.
Ja, weil das halt ziemlich schnell geht. Du musst halt nur noch, vor allem, du kannst halt irgendwie auch auf allen möglichen Systemen miteinander spielen und sowas. Und also es ist und ja, das funktioniert auch ganz gut. Also ist tatsächlich ganz lustig, aber ja, ist halt quasi auch wieder dieses klassische Werwolf von Düsterwald Kartenspielprinzip, nur jetzt dann halt in einem Weltraum-Setting.
Gibt's da ein Video zu irgendwo? Wie hieß es?
Among Us.
Da müsste es diverse Videos geben, ja.
Ach, das habe ich auch in irgendwelchen Werbungen schon gesehen. Sieht aber auch derartig hässlich aus, oh Gott.
Ja, das ist so, wie wenn ein Kind das gezeichnet hätte.
Ja gut, das Aussehen ist halt völlig egal. Wie gesagt, das ist halt, ja, man ist halt, das läuft halt, man kann das halt auch auf quasi allen Plattformen, auch im Handy kurz mal spielen. Das ist so ein winzig kleines, schnelles, leichtes Spiel, deswegen lädt halt auch super schnell und es hat so eine ganz, ganz reduzierte Grafik, aber es ist halt, ja, gut, Grafik ist da halt nicht wichtig. Wie gesagt, das Spielbrett, was du da hast, ist ja quasi ja nur, so, ja, ist das Spielbrett, auf dem halt die ganze, diese soziale Interaktion halt mit diesem Verräter halt stattfindet und.
Also diese Figuren, die habe ich schon mal gesehen, ja. Das spielen jetzt gar nicht.
Genau, die Figuren, das stimmt. Die waren als Emoticons überall eine Zeit lang.
Wo Emojis. Habt ihr denn euren Chat immer, wo ihr Videos und Links postet? Ist das unten der allgemeine?
Das ist der allgemeine Chat, wo du schon was gepostet hast, ja.
Wunderbar, okay. Darf ich euch mal was fragen zu einem ganz anderen Thema?
Nur zu.
Ich bin ja fleißig dabei, da ich auch viel Auto fahre, eure ganzen Stammtische durchzuhören. Da war mal die Rede von alten Computersendungen. Da fiel auch mal Klaus Krüsken mit Computerzeit. Da kann ich mich noch super dran erinnern. Dann dieser Computerclub mit Wolfgang Back und dem Rudolf. Habe ich auch immer alles gerne geguckt und ich habe mich daran erinnert, wie glücklich man als Kind war, wenn dann mal irgendwas über Computerspiele war. Heinrich Lenhardt reagiert ja erstaunlich angefasst, wenn man ihn an sein YouTube-Video da erinnert, wo er im ZDF-Ferienprogramm mit Schneuzer Trivial Pursuit vorstellt. Eine Sendung habt ihr nicht genannt.
Zu Recht.
Aber eine Sendung ist nicht gefallen, liegt vielleicht daran, weil die damals im Regionalprogramm lief. Es gab doch damals noch die dritten Programme. Und bei uns war das der Westdeutsche Rundfunk und da lief die Sendung Highscore mit Ute Welti.
Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches. Frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab einem Dollar bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.